Erstes Gespräch.
Und die Aufzeichnung läuft.
Tatsächlich?
Ja.
Ja. Ja. Up to you.
Hallo alle, hallo niemand, hallo alle da draußen und niemand da draußen und insbesondere hallo lieber Stefan.
Hallo Dieter.
Wir treffen uns wieder. Ja, danke, gut, wir treffen uns wieder zu unserem inzwischen fast regelmäßig stattfindenden Jazzgespräch. Das freut mich sehr. Und ich bin schon gespannt, mein lieber Freund, was du heute für ein Thema uns vorgeben wirst. Schieß los.
Ja, du bist nicht gespannt, oder weißt es.
Fake.
Ich habe mir überlegt, nachdem wir letzte Woche über Fusion und insbesondere über das Mahavishnu-Orchester geredet haben, dass wir heute ein Kontrastprogramm brauchen. Und nicht, dass mir das Kontrastprogramm so am Herzen liegt, weil ich bin jetzt gar kein großer Fan, aber ich mir gedacht, es wäre doch interessant, um in die Jazzgeschichte weiter zurückzugehen und deswegen reden wir heute über Bebop.
Wie schön.
Und ich habe mir überlegt, wie sollen wir eigentlich die Musik Bebop erklären, wenn wir sie nicht spielen können? Und lassen wir den Hinweis noch loswerden an unsere Hörerinnen und Hörer, wir spielen deswegen keine Musik, weil wir keine Rechte haben, die Musik zu spielen. Und deswegen reden wir nur. Aber es hat ja jeder die Möglichkeit, die Musik im Nachhinein anzuhören. Wir erwähnen ja genügend Beispiele. Ja, und nachdem ich mich schwer getan habe, die Frage zu beantworten, habe ich sie hintan gestellt, in der Hoffnung, du würdest sie beantworten.
Ah, durchaus. Also, es ist jetzt schon öfter vorgekommen, dass du die Sachen an mich abschiebst und ich denke mir, das ist super, ich bin da genauso blank wie du. Ist aber in diesem Falle nicht so. Beim Bebop habe ich mich einfach, weil es mich rasend interessiert hat, ein bisschen genauer damit beschäftigt, also eben auch in musiktheoretischer Hinsicht. Und ich werde es aber auch nicht musiktheoretisch erklären, keine Angst. Ich versuche mich anzunähern über das, was sozusagen quasi einfach in der Musik tatsächlich passiert ist. Und in Wirklichkeit ist es so, dass ich unterstelle jetzt einmal, Stefan, dass das, was den Bebop ausmacht, das ist das, was uns am Jazz so was den Jazz uns wahnsinnig ans Herz legt, warum wir so erfreut mit Jazz haben. Und alles das, was dann später gekommen ist, das ist eigentlich durch den Bebop vorbereitet worden. Was ist passiert damals? Bis zum Bebop, den man so datieren könnte, jetzt einmal ganz grob, es werden mich die Spezialisten dafür schlagen, aber ich sag's mal, so rund um den Weltkrieg herum quasi hat er so eine Form gekriegt, dass man davon auch wirklich sprechen konnte. Und bis dahin war der Jazz eigentlich eine Unterhaltungsmusik, natürlich des höheren Grades, aber Unterhaltungsmusik wie viele andere und ist zum Tanzen gespielt worden, ist zur Unterhaltung gespielt worden in Bars und Restaurants. Und mit dem Bebop ist plötzlich etwas passiert. Die Musik hat sich emanzipiert und ist eigentlich, hat sie von dem Moment an begonnen, rasend schnell neben der ernsten klassischen Musik des 18., 19. und auch 20. Jahrhunderts sich aufzustellen als eine sehr anspruchsvolle, komplexe Musik, die mehr und mehr sozusagen zum Selbstzweck gekommen ist. Das ist schlicht und einfach dadurch passiert, dass einige Protagonisten aufs Tapet gekommen sind, die diese Musik viel komplexer plötzlich gespielt haben, im wahrsten Sinne des Wortes einfach schneller. Die Melodiebögen sind komplizierter geworden. Also irgendwie offensichtlich hat ein paar Leute Teufel geritten. Es ist auch tatsächlich so, dass der Bebop wirklich von einzelnen großartigen Musikern aus der Jazz-Szene sozusagen gegründet wurde, entstanden ist. Und ich höre dann jetzt gleich auf, vielleicht noch ein letzter Vergleich. Der Bebop hat sozusagen quasi eines gemeinsam mit dem lieben Wolfgang Amadeus Mozart, dem ja der Josef II., glaube ich, war es, vorgeworfen hat, beim Anhören einer seiner Opern, ich glaube, es war die Entführung aus dem Serail, aber das könnte auch gar nicht irren, dass da sozusagen schon sehr, sehr viele Noten drin seien. Und im Grunde ist es das gewesen, was den Jazzmusikern, die mit Bebop begonnen haben, von den durchaus anspruchsvollen Kritikern auch vorgeworfen wurde. Extrem viele Noten, die da hineingepackt werden in jedes einzelne Stück. Ja, das ist Bebop.
Das ist also wirklich ein erstaunlicher Zusammenhang, den du da jetzt konstruiert hast. Das gefällt mir wirklich super gut. Zu viele Noten, ja. Ja, ich gebe dir recht. Also ich kann das absolut nachvollziehen, was du sagst. Ja, ich hab mir versucht, den Bebop zu nähern, indem ich den zeitlichen Kontext angeschaut habe, den du ja kurz schon erwähnt hast. Und ich glaube, um ihn zu verstehen, muss man vielleicht auch schauen, was war vorher. Du hast richtigerweise gesagt, Jazz war damals Unterhaltung und Tanzmusik. Konkret hat sie das Swing genannt, Swingmusik. Und Swing ist ja untrennbar mit Big Band verbunden. Über Big Bands haben wir schon mal geredet in einem unserer Podcasts. Und Swing entsteht in den 30er Jahren, ne? Aus den ursprünglichen sogenannten New Orleans Jazz Bands, irgendwann entsteht Swing. Soweit ich jetzt gelesen habe, vorwiegend einmal von schwarzen Musikern, ist aber schnell von den Weißen übernommen worden und dann auch dominiert worden. Mhm. Warum eigentlich Swing-Musik in den 30er Jahren? Ich habe eine Theorie dazu, ob es stimmt, weiß ich nicht. Ja. Aber die 30er Jahre waren ja geprägt, also zumindest die erste Hälfte, sehr stark von der Weltwirtschaftskrise, die man in Amerika eben ausgelöst wurde, aber dann auch weltweit ausgelöst wurde durch diesen Börsencrash Ende 29. Massenarbeitslosigkeit, starke Landflucht. Und die Wirtschaftspolitik hat relativ spät darauf reagiert mit dem sogenannten New Deal in Amerika. Und ich habe mir gedacht, was machen die Leute, wenn sie keine anderen Vergnügen haben und wenn es ihnen schlecht geht, sie gehen tanzen. Ja, also das war für mich irgendwie so ein logischer Zusammenhang, dass der Swing so ein aufgelebt ist, ja, und so stark sich entwickeln konnte und alles jetzt beliebt war. Ja, die Gegenströmungen, in Amerika hat man die Demokratie erhalten, in Österreich und Deutschland nicht, wie wir wissen. Mhm. Die Nazis haben gegen Swing opponiert, aber es ist ihnen offensichtlich nicht gelungen, die Musik komplett von der Bühne zu verbannen. Ja, und wenn wir jetzt zum Bebop kommen, du hast den Krieg erwähnt. Die USA ist, glaube ich, Ende 41 in den Krieg eingetreten, nach Pearl Harbor. Oder war es 40? Weiß es nicht, ich habe nicht nachrecherchiert. Es war Ende 40 oder Ende 41 war Pearl Harbor Angriff. Mhm. Und was passiert, wenn man in einen Weltkrieg eintritt? Es werden die jungen Männer eingezogen. Und wenn die Männer eingezogen werden, dann hat die Frau keine Tanzpartner mehr. Also, dass der Niedergang des Swing vielleicht mit verursacht hat, könnte sein, ja. Aber ja, es ist eine kühne Theorie, ich weiß schon, ja.
Nein, aber es ist
halt grundsätzlich so, dass wahrscheinlich in diesen großen Orchestern, die ja, wie ich schon erwähnt habe, vorwiegend von Weißen dominiert wurde, die schwarzen Musiker sich eventuell irgendwann gelangweilt haben und dann irgendwas Eigenes gemacht haben.
Ich möchte den Gedanken gern aufgreifen, Stefan, nebenbei nur dazu gesagt, wir sind halt herrlich akademisch, gefällt mir unheimlich gut. Hoffentlich gehen unsere geneigten Hörerinnen und Hörer mit uns mit. In Wirklichkeit, während du das eigentlich sehr, sehr interessant dargestellt hast, ist mir gekommen, ein bisschen ist der Jazz immer wieder dadurch vorangetrieben worden, dass sich die eigentlich für mich verehrenswürdig dominierenden schwarzen Musiker ständig emanzipieren mussten von ihren vielleicht ein bisschen schulmeisterlich dazustoßenden weißen Musikern. Das ist vielleicht ein bisschen unfair den vielen großartigen weißen Musikern aus dieser Zeit, vor allem Chet Baker und Konsorten. Aber ein bisschen war es doch für mich so. Und es war dann auch immer so, dass die Weißen, Stichwort akademisch, die Geschichte dann alle ein bisschen akademisch angegangen sind und das lebendige, emotionale Element dann ein bisschen so unterbuttert haben. Und die Schwarzen haben sich natürlich dann sozusagen quasi sofort in die Gegenposition begeben und haben gesagt, okay, das ist Musik und nicht irgendeine theoretische Abhandlung, und haben sich dann sozusagen quasi sofort weiterentwickelt. auch wenn das jetzt möglicherweise, ich bin da nicht wahnsinnig, kein gutes Gefühl, das ist vielleicht jetzt extrem rassistisch, was ich sage, aber ein bisschen habe ich das so erlebt und auch der Bebop ist ein bisschen die Antwort gewesen, nämlich aus der Perspektive, die du jetzt aufgeworfen hast, da, dass er sich vom Swing emanzipiert hat und sozusagen quasi die geschichtlichen neuen Notwendigkeiten das erforderlich gemacht haben, dass es sich weiterentwickelt. War es auch so, dass ich aus dem Swing, der von den Weißen sehr stark usurpiert wurde und dann ein bisschen in Richtung Cool Jazz sich entwickelt hat, war das dann auch diese harte Gegenbewegung, da einfach wirklich wie die Wüde jagt, quasi drüber zu gehen. Und wenn man sich so ein Bebop-Stück anhört, dann sind ganz, ganz viele überhaupt aus der früheren Zeit, so Mitte der 40er Jahre, da geht's los, die Hunde fangen an und dann geht's, die waren teilweise relativ kurz, die Stücke, dann geht's 3, 4, 5 Minuten, geht's dahin mit einem Mordstempo und einer Kreativität und mir geht's dann oft so, dass ich da sitze und atemlos zuhöre, diesen komplexen Abrechos, die da so irgendwo dargeboten werden und zack, dann ist aus und du denkst, boah, was war denn das jetzt eigentlich?
Aber ich bin mir relativ sicher, dass der Zweite Weltkrieg zur Emanzipation der schwarzen Bevölkerung in Amerika schon stark beigetragen hat. Mhm. Ja, weil die Schwarzen waren plötzlich sozusagen gleichberechtigt mit den Weißen. Mhm. Ja, sie haben nämlich auch, sie sind eingezogen worden und haben
fürs Vaterland gekämpft. Im Krieg gekämpft für ihr Vaterland, ja, richtig. Ja. Ja.
Und damit wahrscheinlich auch zumindest eine gewisse Anerkennung erreicht. Also denke, dass das schon eine Rolle spielt. Mhm. Aber wenn du jetzt diese Protagonisten des Bebop anschaust, also zumindest die ersten, dann stelle ich mir immer die Frage, wenn es jetzt gerade diese 1, 2, 3, 4 Personen nicht gegeben hätte, die ja aus den Big Bands rauskamen, ja, über die wir dann auch gleich reden, wäre dann Bebop entstanden? Also es ist oft so, ist es tatsächlich eine Bewegung, die unausweichlich war? Oder hängt es immer nur an bestimmten Menschen, warum sowas existiert und
entsteht? Also das ist, ich finde die Frage göttlich, da könnte man uns wahrscheinlich jetzt Nächte unterhalten darüber. ich meine, weißt du, mir fällt sofort der John Coltrane ein und der Miles Davis, unsere beiden Schatzerl, die wir ja so heiß lieben. Was wäre Jazz und wo wäre er hingegangen ohne diese beiden? Wahrscheinlich wäre nicht das, was er heute ist. Und ich würde fast sagen, dass das mit Bebop auch so ist. Mir fallen da auch sofort 2 Maxeln ein, ohne die und ohne ihre Prägung, und einer fällt mir noch mehr ein als der andere, ohne die Prägung insbesondere dieses einen Menschen, der noch dazu, bitte sage und schreibe, ich glaube, der ist 35 geworden und hat wahrscheinlich gerade mal, weil sie hat sich mit Sicherheit das Kind schon beschäftigt mit der Musik, sondern später, der hat wahrscheinlich 5 bis 10 Jahre gehabt und hat in dieser Weise die Musiklandschaft geprägt, weit über den Jazz hinaus. Es handelt sich um unseren allseits geschätzten, im Jazz allseits geschätzten Charlie Parker. Und der ist für mich eigentlich der Mr. Bebop. Was der gemacht hat für den Jazz und wie der sozusagen quasi wie der seine Art von Musik gespielt hat, das ist genau das, was den Jazz, was den Bebop eigentlich sozusagen quasi geprägt hat, nach meinem Verständnis. Also ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde mal sagen, Bebop ist vor allem entstanden, weil es einen Charlie Parker gab, der sich dann kongenial mit dem Dizzy Gillespie zusammengeschlossen hat. Und dann kann man ja schon fast an einer Hand abzählen. Da gab es noch ein paar andere Leute, die dann in der Zeit mit ihnen gespielt haben. Max Roach, Bud Powell. Ohne die wäre das wahrscheinlich nie in diese Richtung gegangen.
Und er hat aus dem Jazz das gemacht, dass heute all jene, die mit Jazz nichts am Hut haben oder nichts am Hut haben wollen, als anstrengend empfinden. Mhm. Weil das war er vorher nicht. Ja, deswegen Musik war nicht anstrengend. Also für mich ist es anstrengend, aber für die allgemeinen Hörgewohnheiten ist sie nicht anstrengend. Mhm. Der Bebop war es dann.
Ja, wir sind ja alle dagegen. Für uns ist das unanstrengend, was für andere anstrengend ist, umgekehrt. Genau.
Im Internet habe ich gelesen, der Miles Davis hätte gesagt, der Bebop war dann die Musik, die man nicht mehr nachpfeifen konnte, wenn man unterwegs war zu seiner Freundin. Ob das stimmt, ich weiß es nicht, aber wenn nicht, es ist wenigstens eine gute Geschichte. Und es charakterisiert den Bebop ziemlich gut.
Ja, absolut. Weil es sehr wohl so ist, dass wir haben ja gerade beim John Coltrane, beim Miles Davis vor vielen, vielen Wochen über das Thema modaler Jazz gesprochen. Und in Wirklichkeit ist es so gewesen, dass der Bebop bereits mit der harmonischen Tradition gebrochen hat. Das, was am Jazz eigentlich jazzig ist, das hat es natürlich schon vorher gegeben, weil auch Blues ist und Soul sind da stark prägende Elemente gewesen. Aber dieses klassische, skalenhafte Spielen, das ist eigentlich mit Bebop aufgekommen. Dass man sich nicht mehr so rein an einer klassischen Melodie, an einem melodischen Thema, einem harmonischen orientiert hat, sondern da ausgebrochen ist. Und diese vielen Elemente, die es da gegeben hat, die hat eigentlich der Bebop eingeführt.
Jetzt ist mir gerade was eingefallen, was du vorher gesagt hast, wo du die Musik charakterisiert hast, wo dann 5-6 Minuten die Post abgegangen ist. Wahrscheinlich ja, waren es am Anfang nur um die 3-4 Minuten, weil mehr hat man auf der Schellerseite, glaube ich, nicht draufgebracht. Ja. Und weil die damals, also wir reden von den 40er Jahren, Schellack war jetzt das dominierende Medium, die Vinylplatte hat es noch nicht gegeben. Mhm. Und dementsprechend qualitativ hochwertig sind die Aufnahmen, die man heute aus den 40er Jahren leider hat. Ja. Mhm.
Und dieser Bruch, den du da beschreibst, das macht auch den Bebop sehr spannend, finde ich. Der ist gerade in dieser technischen Revolution entstanden. Damals gab es noch kein Vinyl und es ist gerade aufgekommen. Und viele der früheren Aufnahmen wurden dann später noch einmal, also die Bänder wurden teilweise noch einmal dann auf Vinyl rausgebracht. Und viele Sessions, glaube ich, wurden dann einfach noch einmal so richtig nachreproduziert. Da haben sie die Leute zusammengeholt und gesagt, spielen wir das noch einmal. Also auch das ist ein spannender Aspekt, der den Bebop irgendwie sehr lebendig macht.
Ja, nachdem ja auch nur einzelne Singles rausgekommen sind, die dann, wie du sagst, später dann als Langspielplatten kompiliert wurden. Und ich weiß es nicht, möglicherweise gibt es von Charlie Parker gar nicht so ein richtiges Album in dem Sinn, das als Album konzipiert war bei der Aufnahme, oder? Oder wenn, dann erst in den späten, in der ersten Hälfte der 50er Jahre.
Also in den letzten Jahren seines Todes, genau. Und zwar, da gibt es eines, Stefan, erinnere dich, wo man ja darüber streiten kann, ob es quasi sozusagen das Jazz-Album ever ist oder ob es eigentlich mehr oder weniger nur dazu hochstilisiert wurde. Das ist das, wo er aus unterschiedlichsten rechtlichen Gründen zunächst gehandelt wurde, nicht als Charlie Parker, sondern Charlie Chan oder Charlie Chan. Weißt du, welches Album ich meine?
Ja, mir dunkel, aber du sagst uns das gleich.
Ja, das ist dieses Massey Hall-Konzert, wo die Größen der damaligen Zeit zusammengespielt haben. Es war der Charlie Parker, es war der Dizzy Gillespie, der Bud Powell am Klavier, der Charles Mingus am Bass und der Mix Roach am Schlagzeug.
Also das Album kenne ich klarerweise 1953, aber im Grunde war das ja schon der Abgesang des Bebop.
Da hast du vollkommen recht. Das war der Abgesang, aber gleichzeitig wird es von vielen sozusagen quasi zum Höhepunkt stilisiert und als eines der Alben des Jahrhunderts sogar gesehen. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein dazu.
Was war das Problem damals, wenn du rechtliche Probleme angesprochen hast? Also soweit ich weiß, hat es der Mingus ja aufgenommen, ja, dieses Konzert, und dann irgendwann unter seinem damals eigenen Label rausgebracht.
Genau, in Debut Records ist das rausgekommen. Mhm. Du, was war das Problem, ist fast die falsche Frage, weil man müsste eher fragen, was war nicht das Problem, dann sind wir schneller fertig. Mhm. Da hat es damals extrem viele Probleme gegeben. Es hat damit angefangen, dass eben der Charlie Parker bereits einem anderen Label unterschrieben hatte und eigentlich nicht mehr hätte mitspielen dürfen in dieser Formation. Und darum hat er sich eben unter dem Elias da verkauft. Dann war es so, dass der Bud Powell, der, glaube ich, auch Zeit seines Lebens von schwacher Gesundheit war, der hat immer wieder auch psychische Probleme gehabt. Der war damals im Sanatorium. Den haben sie angeblich für dieses Konzert aus dem Sanatorium rausgeholt. Und der hat dann stockbesoffen dieses Konzert gespielt und trotzdem eine Performance abgeliefert, für die er heute noch vergöttert wird. Der Charlie Parker und der Dizzy Gillespie sind zu dem Zeitpunkt bereits total verfeindet gewesen.
Tatsächlich, das wusste ich nicht.
Ja, und haben sich sozusagen wahrscheinlich eher aus ökonomischen Gründen zusammengefunden. Und obendrein ist an diesem Tag irgendein riesiges Sportereignis gewesen. Und die an sich schon nicht super Jazz-affinen Leute aus, ich glaube, in Toronto war das, sind auch zusätzlich durch dieses Major-Ereignis abgelenkt gewesen. Übrigens nicht nur die, sondern auch die Musiker, von denen zumindest angeblich der Charlie Parker und der Dizzy Gillespie extreme Sportfans waren. Und alleweil zwischen den Nummern ausgegrenzt sind, um zu hören, wie es gerade steht bei diesem Sportereignis. Also da war wirklich viel, was in die Hosen gegangen ist. Und trotzdem ist das ein legendäres Konzert geworden. Und was man wirklich sagen muss, man kann darüber streiten, ob die Qualität sozusagen quasi jetzt das Best-of im Jazz und im Bebop gewesen ist. Aber wenn man sich das anhört, ich habe es heute nochmal durchgehört, wie die da so nebenbei, abgelenkt von geistiger Umnachtung und von Interesse an Sportereignissen und von Streitereien und all welchen Dingen. Charlie Mingus weiß man sowieso, der war eh immer angefressen auf alle. Also wie die dann sozusagen quasi sich zusammengefunden haben und da mit einer Leichtigkeit großartige Musik gemacht haben, das ist schon sehr beeindruckend.
Vielleicht der Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, über Charlie Mingus haben wir auch schon eine Folge gemacht.
Genau, hört die nach.
Hört die nach, ja. Ist gut geworden, denke ich. Ja, gut. Also warum haben Sie Charlie Parker und Dizzy Gillespie zerstritten? Ich wusste das nicht. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch nicht so wichtig jetzt für unser Thema Bebop. Weißt du denn so, was so die ersten Aufnahmen sind, die es von Bebop gibt?
Naja, das ist jetzt auch wieder verbunden mit dem Charlie Parker. Die ersten Dinge, die dann auch in die Jazzgeschichte eingegangen sind, ich glaube, es ist irgendwo so um die, irgendwo zwischen die späten 30er und die 40er Jahre bis eben in den Weltkrieg hinein, haben die schon Dinge getan. Eine ganz, ganz berühmte Geschichte sind die Aufnahmen von Charlie Parker, die er sie heißen The Dial Sessions. Ob das jetzt hinweist auf das Label, kann ich gar nicht sagen. Aber die müsste man eigentlich auf CD zum Beispiel noch kriegen, als Charlie Parker Complete Dial Sessions Master Takes. Das ist eine von den wirklich sehr, sehr frühen Aufnahmen, die es damals gegeben hat und die man heute eben gesammelt kriegt. Savoy hat übrigens die Savoy Sessions, die auch aus dieser Zeit kommen, die sind jetzt als 10-Inch Platten erwerbbar im regulären Handel. Ich glaube, die werde ich mir sogar zulegen. Also das wäre ein Tipp für alle, die sagen, so richtig schöne, alte Box mit diesen kleineren LPs sozusagen, die sind auch jetzt wieder erwerbbar. Und das sind so richtig jazzhistorische Sachen gewesen. Ich würde fast sagen, dass der Charlie Parker da am meisten getan hat für dieses Genre.
Du hast einige Musiker jetzt erwähnt schon, die mit oder neben Charlie Parker gespielt haben. Also ich glaube, Gillespie und Parker waren ja auch gemeinsam in einer Band, zumindest eine Zeit lang. Ein Name ist noch nicht gefallen, vielleicht kannst du uns über den ein bisschen was erzählen, nämlich den Lester Young.
Also Lester Young würde ich dann gerne an dich weiterreichen. Ich hätte mir gedacht, du wirst mich jetzt nach dem Miles Davis fragen.
Nein, Lester Young.
Es sei nämlich nur nebenbei erwähnt, dass der Miles Davis auch in dieser Formation gespielt hat und da seine ersten Sporen verdient hat. Aber über den Lester Young hätte ich eigentlich gern von dir was gehört, mein Lieber.
Puh, ich kann dazu wenig sagen, ja. Wirklich. Nachdem ich mich mit der Musik sehr, sehr wenig beschäftigt habe. Ich weiß nur, dass Lester Young einer der ersten Tenorsaxophonisten ist, der aufgetaucht ist. Ne?
Ja, und dann Lester Young.
Als Soloist im Jazz.
Ja, ne? ja, natürlich. Und das ist, also wenn man sagt, dass für den Bebop zweigstaltend prägend waren, wie ich das behauptet habe, so frech, nämlich der Charlie Parker und der Dizzy Gillespie, dann könnte man das eigentlich von zwei Tenorsaxophonisten genauso sagen, nämlich dem von dir angesprochenen Lester Young und von dem gleichwertigen Giganten, dem Coleman Hawkins. Diese beiden sind nämlich auch so ein geniales Paar gewesen, um das sich andere Musiker herumgeschart haben, die beide ihren eigenen Stil hatten. Da Coleman Hawkins eher so ein bisschen ins Bluesige, Schnellere hinein und der Lester Young, The Press, der sozusagen so seine ganz wirklich fast Cool-Jazz-artige Interpretation des Bebop hatte und mit der Billie Holiday, glaube ich, auch sehr eng war.
Mhm. Ich habe gerade aufgemacht, Seite zum Lester Young, der war in der Count Basie Band, während Parker und Gillespie in der Tommy Dorsey Band waren. Lester Young hat den Charlie Parker um 4 Jahre überlebt, ist aber trotzdem 50 geworden, weil er schon 1909 geboren ist. Und der Parker ist gerade 20, ne? Ja. War also 11 Jahre älter als der Charlie Parker. Also ich habe den Lester Young im Grunde nur in meinem Hinterkopf, weil auf irgendeinem Live-Album, ich glaube Live at the Carnegie Hall, Lester Young und Charlie Parker zusammen spielen und da gibt es einen relativ langes Stück drauf und das heißt Lester Leaves In. Ja. Mhm.
Na, beim
aber Lester, ansonsten, ja.
Lester Young muss man auch dazu sagen, dass das da gibt es nicht so, also zumindest das kenne ich keine, so wirklich berühmte Alben, Einzelalben oder Sessions, wie beim Charlie Parker, das sind ja auch nicht nur Alben, sondern eher Sessions sozusagen quasi, die dann berühmt wurden unter ihrem Namen. Beim Lester Young fiel ihm jetzt auch nicht schnell was ein. Der hat einfach in der Zeit irrsinnig viel gespielt und es ist Gott sei Dank was erhalten, aber auch eher auf für mich eher anonymen Alben, das hat meistens irgendwelche Best-ofs, die man sich graben kann. Trotzdem ist er aber auch einer der prägendsten Musiker dieser Zeit geblieben, dessen Name bis heute eigentlich jedem Jazz-Fan bekannt geblieben ist.
Ja, aber diskografisch gesehen ist der Coleman Hawkins wesentlich präsenter gewesen.
Ja, das stimmt. Da gibt es auch wirklich einzelne schöne Platten, die bis heute.
So ist es, ja. Ich habe vom Lester, ja, vom Coleman Hawkins Platten zu Hause.
Welche sind deine Lieblingsplatten vom Coleman Hawkins?
Puh, nachdem ich nicht wahnsinnig viel habe, ich müsste mal schauen, welche es sind, aber ich habe sicher The Hawk Flies High. Mhm. Das ist allerdings schon eine späte Aufnahme, also ja, 57. The Hawk in Hi-Fi, ich glaube, die habe ich nicht. Die ist auch relativ bekannt, oder?
Auch sehr empfehlenswert.
Aber da weißt doch du besser Bescheid. Da müsste ich mal meine Plattensammlung öffnen, weil ich im Kopf habe das nicht mehr. Na gut, aber tun wir uns nicht aufhalten damit. Ja, es ist ja egal, welche Platten bei mir zu Hause stehen.
Stefan. Ich finde das immer spannend. Du bist sehr gut sortiert.
Lass mich suchen und währenddessen könntest du vielleicht über diese Gillespie ein bisschen was sagen.
Oh je, der Stefan überlässt die Bühne heute mir und ich wollte ihn so gerne aus der Reserve locken. Nein, also diese Gillespie ist vielleicht deswegen auch interessant, weil der irgendwo ein wahrer Gegensatz zum Charlie Parker nicht nur in der Musik war, wo sie sich großartig ergänzt haben in ihrer Gegensätzlichkeit, sondern auch als Mensch. Der Charlie Parker war so ein schlanker Heroin-Junkie und der Dizzy Gillespie, soweit ich weiß, hat der sogar dem Alkohol abgeschworen und von Drogen schon gar nichts wissen wollen. Das war so ein Lebemann, der eher auch ein bisschen gut gebaut war, mit ein paar Kilo zu viel. Ein Spaßvogel Sonderklasse, was ihn so als Persönlichkeit alles ausgezeichnet hat. Und wo sie sich aber beide irgendwo sozusagen geähnelt haben, das ist die Art, wie sie ihre Musikinstrumente virtuosest, kann man wahrscheinlich nicht steigern, trotzdem virtuosest gespielt haben. Der Charlie Parker am Saxophon und der Dizzy Gillespie an der Trompete und wie die ihre, mit welcher Geschwindigkeit und Klarheit die Noten gesetzt haben, das ist schon bewundernswert gewesen. Und der Dizzy Gillespie hat die Chance gekriegt, das einfach viele, viele Jahrzehnte länger als der Charlie Parker zu tun. Der ist ja Mitte 70, Ende 70 geworden und hat bis in die nagel mich nicht fest, ich glaube, bis fast in die 80er Jahre, glaube ich, hat der Musik gemacht. Und,
ja, jedenfalls.
Und hat er ja auch ein breites Spektrum gemacht. Er ist ja dann aus dem, vom Bebop abgebogen und hat dann, ja, eigentlich ist er einer der Mitbegründer des World Jazz, würde ich fast sagen. Er hat sich sehr, sehr stark für kubanische, überhaupt für ethnologische Musik, südamerikanische Klänge, spanische Klänge interessiert und hat hat dann sich stark auf die afrikanischen Wurzeln zum Beispiel, so wie der John Coltrane, fokussiert. Und vielleicht ist nicht alles, was er dann später gemacht hat, unbedingt sehr tiefsinnig gewesen, aber es ist eigentlich alles, jede einzelne Platte von Dizzy Gillespie ist beseelt von einer wahnsinnigen Spielfreude. Also es macht eigentlich alles Spaß. Dizzy Gillespie kann man sich fast alles kaufen und ist alles schön.
Er hat nicht nur den dicksten Bauch, sondern auch die dicksten Backen, wenn er in seine Trompete bläst. Und zwar so, die blasen sich so stark auf, dass man fast die Trompete nicht mehr sieht. Also überspitzt gesagt. Er ist ein Spaßvogel, du hast vollkommen recht. Das habe ich jetzt wieder gemerkt, wie ich mir das Konzert at Newport angehört habe von 1957. Also es ist zwischen Ballstücken längere Ansagen. Also er hängt, er lässt den Spaßvogel raushängen und das Publikum genießt es. Und du hast Jazz, kubanische Musik erwähnt. Da könnte ich auf ein Album hinweisen, das nennt sich Afro-Cuban Jazz Moods. Sehr gutes Album, meiner Sicht. Mhm. Und was man vielleicht beim Dizzy Gillespie auch noch erwähnen sollte, er hat eines der bekanntesten und berühmtesten Stücke des Jazz geschrieben. A Night in Tunisia. Das man eigentlich eher von Art Blakey kennt, soweit ich weiß, aber es ist von Dizzy Gillespie. Mhm. Ja, Art Blakey. Art Blakey geht natürlich schon weg vom Bebop, aber er fängt an im Bebop. Wer ist mir noch eingefallen? J.J. Johnson zum Beispiel ist auch so ein typisches Beispiel für, also vor allem die früheren Aufnahmen, klassisches Beispiel für Bebop.
Persona, ja.
Über den Thelonious Monk möchte ich heute nicht reden, und zwar deswegen, weil wir dem eine eigene Sendung widmen müssen.
Unbedingt. Der ist so eigenständig. Aber du hast vollkommen recht, dass man ihn sozusagen quasi heute erwähnen sollte, weil er definitiv auch den Bebop geprägt hat und auch dort angefangen hat.
Ja, und die ersten Platten, die es heute noch gibt auf Blue Note, The Genius of Modern Music, Volume 1 und 2, die sind tatsächlich aus den 40er Jahren.
Und sind auch Astreiner Bebop.
Ja. Genau, und das ist, glaube ich, ein klassisches Beispiel dafür, dass man damalige Aufnahmen, die auf Shellac erschienen sind, dann in einer auf Vinyl zusammengefasst hat, in dem Fall sogar in zwei Platten. Wenn du nichts mehr ganz Wichtiges zum Bebop hast, aber ich will dich nicht in die Richtung drängen.
Stefans elegantester Versuch ever, quasi die heutige Sendung zu beenden.
Nein, nicht zu beenden, sondern vielleicht noch ein paar Worte zum Nachfolger zu geben, der ähnlich heißt, ja, nämlich der Hardpop.
Also definitiv ist das sozusagen die Überleitung zu einem späteren Jazzgespräch. Über den Hardpop gibt es ganz, ganz viel zu sagen. Aber vielleicht für heute vor allem das, dass er eine natürliche, logische Entwicklung aus dem Bebop ist. So wie der Bebop eine logische Entwicklung bis zum gewissen Grad war, wie wir heute versucht haben darzulegen, aus dem Swing ist der Hardpop eine wiederum logische, konsequente Entwicklung aus dem Bebop gewesen, über die wir uns aber sicher dann in einem anderen Jazzgespräch ausführlich unterhalten sollten, mein lieber Stefan.
Und die zweite Richtung, die in dieser Zeit entstanden ist, ich glaube auch das ist ein Anliegen, das noch kurz zu erwähnen, wenn man in Richtung West Coast geht.
Ach ja Gott, ja, der Cool Jazz natürlich.
Der Cool Jazz,
ja. Also wenn wir schon dabei sind, dann muss man auch dazu sagen, dass in Wirklichkeit der Free Jazz und der letztendlich auch Third Stream, die ja eine gewisse Verwandtschaft haben, das ist eigentlich alles, wenn man es sich genau betrachtet, ein konsequentes Bebop gewesen. Also der Bebop, der hat es wirklich in sich gehabt.
Ja, warum ist der Bebop, ist der Bebop gestorben? Er ist eigentlich nie gestorben. Ne? Es gibt heute noch Leute, die Bebop spielen. Und die ganzen 60er zieht sich immer der Bebop durch. Also es ist keine Richtung, die wirklich verschwunden ist. Ja. Während ich denke, die Swingmusik hat ein Ende gefunden mit dem Rock'n'Roll, oder?
Naja, weißt du, ich würde sagen, auch Swing ist bis zu einem gewissen Grad etwas, was zumindest heute in Unterhaltungsjazz wieder eine Rolle spielt. Ich gebe dir prinzipiell recht, ich würde nur diese kleine Einschränkung machen wollen, auch deswegen, weil der Bebop bis zu einem gewissen Grad vielleicht auch deswegen nicht mehr in dieser klaren Form gespielt werden kann oder schon damals nicht konnte, weil er schon sehr stark mit seinen Protagonisten verbunden war. Also wenn man sich, mir ist es halt so gegangen, wenn man sich die Platten, und da komme ich halt immer wieder zum Charlie Parker und zum Dizzy Gillespie, wenn man sich die Platten, insbesondere die Aufnahmen, wo die beiden zusammengespielt haben, wenn man sich das anhört, überhaupt die frühen Aufnahmen, dann denkt man sich, bist du deppert. Die waren technisch so auf so einer Höhe. Und die waren auch so kreative Musiker. Und da hast du die ganze Intonation, da hörst du sofort, das ist Dizzy Gillespie oder das ist Charlie Parker. Das ist, wenn man sich ein bisschen reinhört, dann wird das jeder hören. Die sind so typisch gewesen, dass jeder, der sich mit Bieber beschäftigt, sozusagen jeder Musiker auch heute Gefahr läuft, dann mehr oder weniger einfach so zu klingen wie die. Und wer will das schon? Wer will wie andere klingen?
Mhm, richtig. Ja, schön. Mir fällt zum Schluss noch was ein zum Bebop.
Bitte, Stefan, schieß los.
Salt Peanuts.
Ja. oder auch Bebop.
Ja, genau. Was wir noch gar nicht behandelt haben, aber vielleicht haben wir keine Antwort drauf, woher kommt der Name Bebop?
Also da gibt es unterschiedlichste Theorien dazu. Eine, die mir nicht ganz unplausibel erscheint, hängt mit diesem Bebop zusammen. Der Dizzy Gillespie soll der Erfinder dieses Namens sein. Und zwar vielleicht sogar wirklich in den Anfangszeiten, wie er sich mit seinem Freund Charlie Parker zusammengesetzt hat und sie sich überlegt haben, wie sie jetzt ihre Musik voranbringen wollen. Und er hat dem Charlie erklärt, quasi wie er jetzt intonieren möchte. Und ich kann mir das gerade beim Dizzy Gillespie so richtig lebhaft vorstellen, dass er eben gesagt hat, hey man, yeah, you have to hear that. Bebop, you know. Also irgendwie so unterstellt man auch, das könnte einer der möglichen Ursprünge des Namens gewesen sein.
Ich bin mir 100% sicher, dass du recht hast. Diese Erklärung sollte in die Jazzgeschichte eingehen.
Selbst wenn sie fake ist.
Aber es ist perfekter Fake.
Ja.
Nein, aber es klingt plausibel, oder?
Ja. Ich glaube, es hat das zu tun mit dem Sketten. Wenn du dich mit dem auseinandersetzt und drüber skettest, dann kommst du irgendwo auch zu solchen Wortmalereien. Und das kann schon in die Richtung gegangen sein.
Ja. Gut. Wollen wir es beenden für heute? Oder?
Ich würde fast sagen, Stefan, du hast es ja schon vor 5 Minuten versucht.
Nein, gar nicht.
alles gut, Stefan. Alles wunderbar.
Gut.
Alles gut. Okay. Dann, mein Lieber,
bis zum nächsten Mal.
Ja. Ihr da draußen, ich hoffe, euch hat es auch gefreut. Bis zum nächsten Mal.
Ja. Tschüss.
Tschüss. Also, warte, ich muss ja auch dran, Stefan, oder?
Ja.
Meeting beenden geht gar nicht. Warte mal.
Das macht es nicht von selbst.
Stopp. Passt. Okay.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.